Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Kontrollfreaks, nein, danke. Was macht einen guten Chef, eine gute Chefin aus? Unser Thema heute in Campus und Karriere. Und mit dieser Frage haben wir unseren Reporter Johannes Döbbelt mal losgeschickt und diese Antworten bekommen.
Er muss auf jeden Fall ein offenes Ohr haben, kommunikativ sein und sich auch Kritik auch anhören müssen und entsprechend auch agieren dann.
Ich glaube, das hängt auch sehr von der Größe des Unternehmens ab. Also ich arbeite in einem kleinen Unternehmen, da ist, glaube ich, so Empathie, Teil des Teams zu sein, wichtig. Ich schätze mal, wenn in großen Unternehmen ist das vielleicht eher, sage ich mal, so ein bisschen hierarchisch wichtig, dass man da delegieren kann und sein Management-Team beisammen hat.
Ich finde, ein Chef oder Chefin hat eine Vorbildfunktion. Und das einmal im Hinblick auf Leistung und Können, also dass natürlich derjenige auch durch seine Leistung zu dieser Position gekommen sein sollte und dass ich eben davon auch dann was lernen kann. Also dass ich halt die Freiheiten habe, aber ich auch eben als Vorbild was lernen kann und er mir was mitgibt und dass es einfach wie so ein Mentor auch funktioniert. Und das finde ich neben der Freiheit sehr, sehr wichtig.
Vielleicht haben Sie jetzt beim Zuhören auch schon Ihren Chef oder Ihre Chefin direkt vor Augen gehabt und gedacht, wäre schön, wenn der oder die das auch alles könnte. Gut zuhören, Kritik vertragen und mir Freiheiten lassen. Doch wie wird man so ein vorbildhafter Vorgesetzter? Schließlich ist das ja kein Ausbildungsberuf. Und wie komme ich mit schwierigen Chefs klar? Wie könnte ich die vielleicht selbst als Mitarbeiter führen? Darüber reden wir bis drei mit Experten aus Wissenschaft und Praxis. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Sie haben es gehört. Kontrollfreaks, nein, danke. Was macht einen guten Chef, eine gute Chefin aus? Unser Thema heute in Campus und Karriere. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ist hier die Rede von Kontrollfreaks? Das hat mit einer internationalen Studie zu tun, an der auch mein Studiogast beteiligt war. Dazu wurden Mitarbeiter aus über 60 Ländern befragt, was aus ihrer Sicht eine gute Führungskraft ausmacht. Ein paar Antworten gingen in die Richtung, wie wir sie anfangs in unserer Straßenumfrage aus Düsseldorf gehört haben. Der Chef soll Vorbild sein und mir möglichst viele Freiheiten lassen. Also bitteschön, kein Kontrollfreak sein. Darin waren sich die Befragten länderübergreifend in dieser internationalen Studie auch einig. Mehr zu dieser Studie und zum Stand der Forschung über Führungskräfte kann uns in dieser Sendung Jürgen Weibler sagen. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen. Ich grüße Sie, Herr Weibler. Hallo.
Ich grüße Sie, Frau Brinkmann.
Herr Weibler, waren Sie überrascht oder haben Sie es fast erwartet, dass Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Ländern doch so eine ähnliche Vorstellung von guter Führung haben?
Ein wenig überraschend war es schon, da man ja des Öfteren die landeskulturellen Unterschiede etwas stärker wahrnimmt. Aber es scheint doch so zu sein, dass der Arbeitskontext gewisse Wahrnehmungen formt und sich gewisse übergreifende Muster in der Erwartungshaltung durchsetzen. Und das ist natürlich erstmal eine ganz interessante Aussage. Und ich fand es auch sehr zielführend, wie die Straßenumfrage auch schon sehr wesentliche Elemente hat benennen können.
Also auch da Ähnlichkeiten.
Ja, in der Tat. So gesehen dann wiederum nicht überraschend. Wenn es universell ist, würde man ja auch erwarten, dass im Rahmen einer Straßenumfrage doch schon einige wesentliche Bereiche genannt werden.
Wovon hängen denn diese Erwartungen ab? Wie entwickeln sie sich an eine Führungskraft?
Ja, es gibt vielleicht verschiedene Ursachen. Ich meine, an jeder von uns ist ja im Laufe seiner individuellen Geschichte mit Personen konfrontiert, die eine Führungsfunktion einnehmen. Die erste Erfahrung, die man macht, sind die Eltern beispielsweise. Dann wächst man in einer Gemeinschaft auf. Im Kindergarten macht man Erfahrungen, möglicherweise in Freizeitorganisationen. Und dann natürlich ganz über die Medien, die eine ganz wichtige Funktion haben, die transportieren, was von einer Führungskraft möglicherweise erwartet wird. Und im Arbeitskontext lernt man es ja auch sehr schnell. Man beobachtet und bildet sich dann seine Meinung und hat ja zum Teil auch selber eigene Erfahrungen in dem Zusammenhang.
Und mit dieser Meinung sollten Führungskräfte möglichst konform gehen, damit sie eben als positiv wahrgenommen werden von den Mitarbeitern?
Ja, generell eine etwas komplexe Frage, aber im Prinzip ist es so, dass das, was eine Führungskraft letztendlich ausmacht, zum Beispiel wie wir in unserer Studie uns dafür interessiert haben, was macht denn eine herausragende Führungskraft aus, dass es darauf ankommt, die Erwartungshaltung der Mitarbeitenden schon zu treffen. Denn eins ist klar, Führung liegt immer im Auge des Betrachters. Das heißt, ob ich eine Person als eine Führungsperson wahrnehme, hängt davon ab, ob sie mit dem Bild, was ich von einer Führungsperson verbinde, mehr oder minder gut übereinstimmt.
Und ist, könnte ich mir vorstellen, auch branchenabhängig?
Ja, zum Teil sicherlich auch, aber unabhängig von den Branchen gibt es eben übergreifende Gemeinsamkeiten. Und nehmen wir zum Beispiel zwei, drei wichtige Verhaltensweisen oder auch Eigenschaften, je nachdem. Man erwartet zum Beispiel von einer Führungskraft, dass sie inspirierend ist, dass sie eine gewisse Dynamik hat, dass sie etwas bewegt, nicht nur den Status quo verwaltet, dass sie eben in der Lage ist, auf andere unterstützend einzugehen, dass sie, wenn sie ein Team leitet, in der Lage ist, das Team integrativ letztendlich auch zusammenzuhalten. Und was ganz wichtig ist, das zeigen ganz, ganz viele Befunde, es ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit wird sehr dominant mit einer Führungsperson verbunden.
Und wenn ich jetzt nochmal auf die Straßenumfrage zurückkomme, da war ja auch von Empathie die Rede. Das fand ich auch ganz interessant. Da sagte dann der Befragte so, naja, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, in größeren Unternehmen vielleicht gar nicht so vertreten oder machbar, in kleineren wird es eher erwartet. Stimmt das auch mit Ihrer Forschung überein? Haben Sie da ähnliche Befunde?
Ja, das würde ich nicht sagen, denn Empathie hat was mit dem Hineinversetzen in andere Personen zu tun. Und wenn ich als Führungskraft überzeugen möchte, andere auf eine Reise mitnehmen möchte, muss ich schon verstehen, was die betreffende Person bewegt. Und es ist nicht nur der rationale Zugriff, der hier entscheidend ist, sondern ich muss auch mir darüber im Klaren werden, was treibt die Person um, welche Emotionen sind für sie wichtig. Und um das zu erkennen, muss ich eine empathische Fähigkeit letztendlich besitzen. Und da sehe ich jetzt keine große Differenz in kleineren Gruppen. Das ist in Sportvereinen genauso wichtig wie in Großorganisationen. Ein CEO, der nicht empathisch ist, hat nicht den Einfluss, den er haben könnte. Und ebenso hat eine Teamleiterin auf der ersten Ebene auch die Notwendigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, um letztendlich das zu erreichen, was ihr insbesondere vorschwebt.
Aber da schließt sich für mich noch eine andere Frage an. Also ist ein bestimmter Führungsstil vielleicht nur in kleinen Unternehmen oder vielleicht auch nur in großen machbar?
Ja, sehen Sie, als Führungskraft agiert man ja nie in einem luftleeren Raum. Man ist ja eingebunden in eine bestimmte Kultur, wenn wir jetzt von Organisationen reden, in bestimmte Strukturen. Und da ist es nicht immer möglich, eins zu eins die Erwartung umzusetzen, die ich beispielsweise habe. Wenn Sie einen eigenen Vorgesetzten haben, der sehr autokratisch mit Ihnen umgeht und beispielsweise Sie in eine Berichtspflicht hineinnimmt, wo Sie tagtäglich rapportieren müssen, dann ist es sehr schwer, in der eigenen Führung den Mitarbeitenden zu sagen, passt auf, ihr macht mal die nächsten 3 Tage, wie ihr es denkt, und dann schaue ich mal, was rausgekommen ist. Dann wird die Erwartungshaltung meines eigenen Vorgesetzten auf mich projiziert und ich muss dann auch sehen, dass ich dem gerecht werden kann. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Aber generell, was den Führungsstil angeht, würde ich sagen, es ist erstmal unabhängig von der Größe oder der Art der Organisation. Es hängt eben von der Erwartungshaltung dort ab.
Ja, wenn man sich zum Beispiel jetzt ein bisschen online zum Thema Führung was ergoogelt, dann tauchen da auch immer diese beliebten Typologisierungen auf. Also der kumpelhafte Typ, der Autoritäre haben sie eben schon genannt, oder auch der Laissez-faire-Typ, der alles so ein bisschen schleifen lässt. Gibt es diese Kategorien auch auf der wissenschaftlichen Ebene? Sind die sinnvoll?
Ja, teilweise gibt es sie schon. Sie sind sinnvoll dann, wenn sie aufgrund von Beobachtungen, aufgrund von Datenmaterial extrahiert wurden und dementsprechend auch eine gewisse Typologie bilden können. Aber wichtig ist, wenn ich eine solche Typologie, die Sie angedeutet haben, bilden, müsste es ja relativ scharfe Unterschiede auch zwischen den Typen geben, damit sie sinnhaft sind. Häufig wird, wenn ich mir das in den Medien anschaue, mehr oder minder eine bestimmte Meinung oder eine bestimmte Verhaltensweise verabsolutiert, dann kommt plötzlich ein Typ daraus und dann habe ich flugs 6 oder 7 Typen, die präsentiert werden. Und wenn dann ein anderer diese Zusammenstellung macht, habe ich 6, 7 weitere. Also ich finde es alles in allem nicht besonders hilfreich. Ich denke, sie dient vor allen Dingen dazu, vielleicht etwas anregend zu wirken, um dann selbst etwas genauer hinschauen zu können.
Ich musste nur jetzt eben, als Sie von diesem autoritären Typen sprachen, schon auch an diesen Kontrollfreak denken, den ja die Mitarbeiter ablehnen. Ist das so ein Gebaren, das autoritäre Führungspersönlichkeiten dann oft haben, zu stark Kontrolle auszuüben, zu wenig dann auch vielleicht den Mitarbeitern Spielraum zu lassen und Kreativität?
Das hängt sehr stark zusammen. Das können Sie auch empirisch sehr gut zeigen. Derjenige, der eher autokratisch oder autoritär im Führungsbereich agiert, ist sehr oft der Auffassung, dass er diejenige Person ist, die am besten weiß, welche Entscheidungen zu treffen sind, in welche Richtung man gehen sollte. Und von seiner Art und Weise, andere Menschen einzuschätzen, ist es sehr oft so, dass er ihr nicht besonders viel zutraut. Delegation ist sein oder ihr Ding, in dem Fall da nicht. Und da sie eben skeptisch gegenüber Teammitgliedern ist, muss sie versuchen, alle Informationen immer für sich selbst auch zu generieren. Und es bereitet manchmal auch diesen Personen physisch Unbehagen, zu sehen, dass andere etwas machen, einen Weg gehen, ohne dass sie genau wissen, was dort eigentlich passiert.
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich eine aktuelle Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes anschaut, zum Thema auch Angst, also da war ein Ergebnis, dass eben mehr als 40% der Mitarbeiter Angst haben, ihrem Chef mit betrieblichen Angelegenheiten zu kommen. Was für ein Typ ist das, vor dem Mitarbeiter Angst haben müssen?
Ja, ich denke, das ist ein Typ, der nicht in der Lage ist, Gründe für bestimmte Ergebnisse, die man resultiert, zu verstehen, der eigentlich nur an dem Outcome interessiert ist, nicht fragt, woran hat es denn beispielsweise gelegen, warum ein Ergebnis gekommen ist. Es ist jemand, der vielleicht auch einschüchternd wirkt, der zum Teil cholerisch ist, der dann eben auch mit lauter Verbalität jemanden dann auch versucht einzunehmen. Und es ist jemand, der dann sehr oft auch nicht so sehr daran interessiert ist, wie man selbst weiterkommt, sondern eben gerne auch, wenn es mal gute Erfolge gibt, die Erfolge auch für sich in Anspruch nimmt. Und Angst ist ja doppelt schlecht, wenn wir uns das mal genau betrachten. Zum einen, wenn ich angstvoll meinem eigenen Vorgesetzten gegenübertrete, versuche ich vor allen Dingen darauf, mich zu konzentrieren, wie ich vermeiden kann, dass ich diese Person gegen mich aufbringe. Das heißt, meine Aufmerksamkeit geht ein Stückchen weit von der Arbeit auch weg. Und zum anderen bin ich selbst als Person damit beschäftigt, dieses Stressniveau, was Angst oder Furcht ja regelmäßig auch zur Folge hat, zu reduzieren. Das heißt, ich muss einen Großteil meiner Anstrengungen auch darauf richten, überhaupt mal selbst wieder Grund unter die Füße zu bekommen. Und beides ist an sich sehr, sehr ungünstig.
Das sind ungünstige Formen. Welche Auswirkungen haben die denn jetzt mal, ich sag mal rein betriebswirtschaftlich auf so ein Unternehmen? Das kann ja vermute ich mal nicht so ganz förderlich sein.
Ja, sie haben natürlich immer Probleme, das zu quantifizieren, das ist ganz klar. Und dann taucht ja auch die Frage auf, welche Zeitspanne legen sie zugrunde. Jeder versucht, oder auch sehr viele Leute versuchen ja zunächst, wenn das ein- oder zweimal passiert, möglicherweise mit einer Leistungssteigerung zu antworten, damit sie verhindern, dass sie beim nächsten Mal wieder Anführungsstriche in Ungnade letztendlich fallen. Aber langfristig ist diese Mehranstrengung nicht aufrechtzuerhalten. Und wir wissen aus den Studien, die ich auch beispielsweise auf der Internetplattform Leadership Insiders, die ich bediene, dargelegt habe, dass wir Produktivitätsverluste sehr gut auch in Studien nachweisen können. Der genaue Ausmaß hängt natürlich immer von der Situation ab, von der Frage, wie das Team mich unterstützt, in dieser Situation reagiert und wie intensiv auch diese Angst, die ich habe, empfunden wird.
Ja, und wie man auch mit dieser Angst dann umgehen kann, wird auch uns noch im weiteren Verlauf der Sendung beschäftigen. Genauso aber auch die Frage, wie man sich denn eigentlich als Führungskraft vielleicht auch verbessern kann oder wie man das überhaupt lernen kann. Weil ich meine, das ist ja eigentlich im klassischen Sinne kein Ausbildungsberuf. Darum wird es gleich nach etwas Musik hier gehen. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Bei uns geht es heute um Führungskräfte. Wir wollen wissen, was einen guten Chef, eine gute Chefin ausmacht und vor allem, wie er oder sie das eigentlich lernt, in Führung zu gehen. Dazu begrüße ich einen weiteren Studiogast, Kurt Frehe. Er ist Geschäftsführer der Hamburger Firma Inmuto, die Führungskräfte berät und bei ihrer Entwicklung im Job begleitet. Guten Tag nach Hamburg, Herr Frehe.
Moin aus Hamburg.
Wir haben jetzt schon viel darüber gehört und geredet, was gute Führungskräfte ausmacht. Wie schwer ist das denn in der Theorie oder Praxis bei Ihnen zu lernen?
Naja, also wenn wir darüber nachdenken, wie Führungskräfte ihre Führungsrolle lernen, müssen wir vielleicht einen kurzen Schritt zurücktreten und sagen, wie werden Führungskräfte denn eigentlich Führungskräfte?
Wodurch können Sie gerne machen, Sie den Rückschritt, wenn er nicht zu lange dauert.
Da bin ich eigentlich ziemlich nah bei dem, was Herr Weibler eben gesagt hat. Ob Führungskräfte eine Führungsrolle tatsächlich ausüben können, das entscheidet sich ja nicht daran, dass sie einen Titel umgehängt bekommen oder eine Promotion oder dass irgendeiner ihnen sagt, du bist jetzt Chef, sondern ob ihre Mitarbeiter ihnen Gelegenheit geben, das zu tun. Ob die Mitarbeiter entscheiden, das ist eine Art von Chef, dem ich tatsächlich folge, in Anführungszeichen. Das heißt, dem ich das Potenzial, das ich in mir habe, meine Leistungsfähigkeit sozusagen zur Verfügung stelle und damit dem Unternehmen. Und wenn ich jetzt als Führungskraft darüber nachdenken will, wie kann ich denn dazu beitragen, dass das möglichst gut gelingt, dann ist das natürlich nicht auf der Ebene von Haltung, von Aktion, von Werkzeug zu lösen, sondern ich muss eher in mich reingucken und sagen, wie stehe ich denn eigentlich meinen Mitarbeitern gegenüber, wie blicke ich auf die, was ist meine Einstellung denen gegenüber und wie stark bin ich daraus abgeleitet, tatsächlich auch in der Lage zu erkennen, was die brauchen.
Diese Perspektive, wie blicke ich auf die, das finde ich ganz interessant. Ist es auch deswegen so wichtig, weil Mitarbeiter das spüren, wie ihr Chef sie eigentlich wahrnimmt?
Ja, klar. Ja, also so wie in jeder Beziehung, ne, zwischen Menschen innerhalb oder außerhalb des beruflichen Umfelds, merken wir, ob es da eine Zugewandtheit gibt oder eher eine Distanz. Wobei Distanz nicht grundsätzlich irgendwie was Kritisches ist, aber die Einstellung einer Führungskraft zu seinen Mitarbeitern, macht sich sehr deutlich in seinem Handeln bemerkbar. Also man kann, um das mal ein bisschen zu kontrastieren, man kann auf seine Mitarbeiter gucken als so eine Art Ressource, die man als Führungskraft zur Verfügung hat, um seine Aufgabe zu erfüllen. Oder um die Aufgabe des Unternehmens zu erfüllen. Fälschlicherweise führt uns der Begriff Human Resources auch so ein bisschen in die Richtung. Man kann aber auch aus einer anderen Perspektive da drauf gucken und sagen, dass die Mitarbeiter, mit denen man zusammenarbeitet, das ist schon der erste Unterschied als Führungskraft, dass das Menschen sind, dass das Individuen sind, die haben eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche und die sind sehr, sehr unterschiedlich zum Teil.
Aber Herr Frier, wie verinnerliche ich das? Wenn ich jetzt bei Ihnen im Seminar bin oder wenn Sie mich begleiten, dann können Sie mir das ja alles so theoretisch sagen. Und spätestens dann, wenn ich wieder vor meinen Mitarbeitern stehe und es vielleicht nicht so toll verinnerlicht habe, merken die, oh, der Kollege oder Führungskraft Y war in einem tollen Führungsseminar und der versucht jetzt ein bisschen auf zugewandt zu machen. Ziemlich schnell durchschaubar, würde ich sagen.
Absolut. Insofern ist es auch keine Momentaufnahme, sondern ihr dauerhaftes Verhalten. Ein Stück weit übrigens auch ihr Verhalten in der Vergangenheit. Mitarbeiter gucken sich sehr genau an, was haben sie für Entscheidungen getroffen, wie haben sie in kritischen Situationen reagiert, wie gehen sie mit Fehlern um. Und daraus leiten die ab, wie steht er uns tatsächlich gegenüber.
Wo haben denn Führungskräfte, wenn die so ganz neu noch sind, vielleicht so auf dem Sprung sind, die größten Unsicherheiten? Also wie ehrlich können die zugeben, dass sie vielleicht noch gar nicht wissen, wie sie führen müssen?
Ja, das ist ein großes Dilemma. Wenn man sich um den ersten Führungsjob bemüht, dann kriegt man den. Dann will man natürlich auch alles richtig machen. Insofern ist man mit all den Unsicherheiten und Instabilitäten, mit denen man unterwegs ist, nicht besonders offen im Umgang. Leider, muss ich sagen. Und daraus abgeleitet versucht man, alles richtig zu machen, alles gut zu machen und die Erwartung zu erfüllen, die sowohl der Chef, der einen ernannt hat, als auch die Mitarbeiter, die an einen berichten, davon zu überzeugen, das war eine richtige Wahl. Also am Ende des Tages ist da leider ganz viel Versuch und Irrtum im Spiel.
Und was sind da so die größten Anfangsfehler, die man so machen kann?
Ein kritisches Thema ist immer, wie stelle ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber, wenn ich aus dem eigenen Team als Chef ernannt wurde. Da gibt es ja Verbindungen in der Vergangenheit und plötzlich bin ich der Vorgesetzte und kenne auch all die Verbindungen der Vergangenheit noch. Und trotzdem habe ich plötzlich eine andere Aufgabe. Das ist eine große Unsicherheit. Aber auch eine große Unsicherheit entsteht daraus, dass man sagt, Mensch, mir hat jetzt jemand endlich das Vertrauen gegeben, Führungskraft zu sein. Wie kann ich beweisen, dass ich das richtig gemacht habe, also meinem Chef gegenüber? Wie spiele ich das mit Abgrenzung meinem Chef gegenüber? Wie sehr bin ich jemand anders, als er möchte, dass ich das bin? Ganz oft sind wir mit der Frage konfrontiert, wir haben so ein Netzwerk für junge Führungskräfte, ganz oft bin ich mit der Frage konfrontiert, darf ich denn eigentlich noch ich sein? Oder muss ich jetzt irgendeine Rolle einnehmen, um den Erwartungen von außen stärker zu entsprechen?
Und was sagen Sie dann?
Naja, unbedingt. Also Authentizität ist eine Kernvoraussetzung für wirksame Führung. Weil Mitarbeiter sind ja nicht blöd, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen. Die merken natürlich sehr deutlich, ob das, was ich tue und wie ich handle, ob das eine Rolle ist, ob das aufgesetzt ist oder ob das tatsächlich aus meiner inneren Haltung kommt.
Ich muss jetzt nochmal zu der Typologie greifen, auch wenn Herr Weibler gesagt hat, das ist jetzt alles nicht so toll mit den Typen. Aber wenn wir doch nochmal auf diesen Kontrollfreak gucken und ich weiß, ich bin so ein Kontrollfreak, soll ich dann einfach dazu stehen und sagen, ich muss es nur vielleicht lernen, besser auszuleben oder wie wäre da so Ihr Tipp?
Na, mein Tipp wäre, das mit den Mitarbeitern offen zu besprechen, aber nicht aus der Perspektive, ich bin nun mal so, sondern zu sagen, so agiere ich zurzeit. Was bräuchtet ihr eigentlich von mir, um eure Arbeit hier mit Freude und Energie und Einsatz tatsächlich ausführen zu können? Und das heißt unter Umständen auch eine Veränderungsbereitschaft meinerseits als Vorgesetzter, um die Mitarbeiter, um für die bessere Voraussetzungen zu schaffen. Mhm. Also nicht aus dem Anspruch zu kommen, ich bin so, wie ich bin und jetzt gehe ich einen Schritt auf euch zu, indem ich euch das sage. Das ist ja schon mal der erste Schritt, aber es reicht nicht aus, sondern ganz viel steckt eben auch da drin zu sagen, als Führungskraft liegt es auch bei mir, mich selbst so zu gestalten, dass Mitarbeiter das als leistungsfördernd empfinden.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht reicht, mal ganz zu Anfang so ein Seminar zu machen und dann geht man sozusagen in Position und dann lernt man natürlich auch einiges in der Praxis. Wie schafft man es, dass man dann nachhaltig am Ball bleibt, dass man sich gut weiterbildet, dass man auch mitkriegt, wo man Weiterbildungsbedarf hat?
Die wesentliche Voraussetzung und das stärkste Instrument, das ich empfehlen kann, ist tatsächlich eine Kultur um sich herum zu schaffen, in den offenes Feedback, in den kritischer Umgang miteinander, insbesondere auch mit dem Chef, leicht fällt. Also wenn ich meinen Mitarbeitern signalisiere durch mein eigenes Handeln, ich bin an eure Rückmeldung interessiert, ich möchte wissen, wie es euch geht, ich möchte, dass ihr mich darauf aufmerksam macht, wenn ich irgendeinen Bock geschossen habe, wenn sich irgendwas für euch nicht gut anfühlt, dann habe ich sozusagen eine permanente Quelle von Rückmeldung, die mich in die Lage versetzt zu überlegen, okay, da tue ich offensichtlich irgendwas, was meine Mitarbeiter nicht als günstig empfinden, wie will ich damit umgehen? Will ich daran was ändern? Will ich das reflektieren? Will ich das einfach so lassen, weil ich das selbst für richtig halte. Wenn ich aber, und das ist auch etwas, was Sie vorhin diskutiert haben beim Thema Angst in der Führung, wenn ich in meinem Umfeld ein Klima schaffe, eine Kultur schaffe, in der sich Mitarbeiter nicht trauen, das auszudrücken, was sie mir gegenüber wahrnehmen und empfinden, dann wird mir das vorenthalten und dann habe ich überhaupt keine Chance zu reflektieren, zu sehen, an welcher Stelle hätte ich denn potenziell Entwicklungsbedarf. Und dann kann ich eigentlich nur noch, wenn ich ein selbstreflektierter Typ bin, kann ich das aus mir selbst rausholen. Aber ganz häufig wissen wir ja, dass die Führungskräfte, die Angst und Druck als Führungsmittel einsetzen, sich selbst auch nicht besonders stark reflektieren.
Nun versuchen sich ja einige vielleicht schon mal optimal auf ihre Rolle als Führungskraft vorzubereiten und können damit vielleicht, wenn es gut läuft, ihren Mitarbeitern diese Erfahrungen ersparen.
Das war dann eben genau das, nicht zuzuhören, sondern cholerisch zu reagieren und eben keine Kritik anzunehmen. Das äußerte sich so, dass derjenige dann einen roten Kopf bekam, auf den Tisch schlug und rumbrüllte.
Das habe ich also auch erlebt. Das nicht fördern, nicht motivieren. Man fühlt sich dann alleine gelassen.
Also klassisches Bossing halt, dass die Eigenleistung oder Fremdleistung als Eigenleistung verkaufen, dass die verschiedene Informationen vorenthalten, weil sie glauben, dass sie sich damit dann halt positionieren können.
Ja, künstlicher Druck, der aufgebaut wird von oben. Dann vielleicht, ich hatte tatsächlich auch mal, dass so private Probleme mit an den Arbeitsplatz gebracht wurden vom Chef auch, das natürlich für schlechte Stimmung gesorgt hat.
Zum Teil ist das Problem einfach, dass es Blödmänner sind. Ne? Da kann man dann auch noch so gut kommunizieren, das hilft dann auch nicht mehr.
Tja, Blödmänner. Und die sorgen auch dafür, dass sich so manch einer professionelle Hilfe sucht, weil er mit seinem Chef, seiner Chefin nicht klarkommt, vielleicht nicht so ein tolles Feedback abgeben kann, was Kurt Frehe eben vorgeschlagen hat. Madeleine Leitner ist Psychologin und Karriereberaterin in München und ist uns von dort zugeschaltet. Mit welchen Chefproblemen, Frau Leitner, kommen Klienten zu Ihnen?
Ja, das war jetzt sehr repräsentativ, was gerade in dem Beitrag kam.
Das freut mich.
Die Person des Chefs oder die Art des Handels ist eine der großen Gründe, warum Leute irgendwann mal bei mir landen, wobei ich ja sozusagen die andere Seite jetzt neben der Wissenschaft vertrete, nämlich was in der Praxis alles so passiert. Ja? Und was ich eben häufig erlebe, Chefs, also gerade das Gegenteil sind von dem, was in den Bilderbüchern steht und von dem, was ihnen beigebracht werden könnte, vorausgesetzt die Person passt, sondern dass sie tatsächlich so agieren, wie sie es gerade jetzt dargestellt haben.
Angst vorm Chef war hier auch schon ein Thema. Scheint da weit verbreitet? Würden Sie sagen?
Also ich nehme an, die Studie ist ja aus einem bestimmten Grund auch entstanden. Aber ich meine, das muss man differenzierter betrachten. Es muss nicht ein Chef sein, der das Problem ist, wenn er 40% Angst haben, zum Chef zu gehen. Da muss ich auch meine Lanze brechen. Es kann genauso gut sein, dass ich Angst habe, mich zu blamieren, ja, oder dass meine Karriereoptionen vielleicht schrumpfen. Das muss auch bei dem nettesten Chef, also so ganz undifferenziert würde ich dem jetzt nicht zustimmen. Ne? Aber was ich eben schon häufig höre, ist das, was Sie eben in dem Beitrag hatten, eben diese politisch agierenden Chefs, die eigentlich null Interesse an ihren Mitarbeitern haben, sondern nur ein Interesse haben, in der Firma nach oben zu kommen. Ja? Und die...
Wie agieren denn politisch agierende Chefs?
Ja, die interessieren sich überhaupt nicht dafür, ob sie jetzt das oder das machen. Hauptsache, sie kommen weiter. Die geben den Druck von oben nach unten ungefiltert weiter. Die sind nicht loyal. Dann wird ja auch genannt, die das Know-how ihrer Mitarbeiter als eigenes verkaufen und so weiter. Das sind ja also ein großes Instrumentarium, was die oft auch beherrschen, um gut dazustehen für ihren eigenen Chefs. Das ist aber eine bestimmte Kultur, die sie halt in gewissen Organisationen haben, also zum Beispiel Konzerne, öffentlicher Dienst sind da prädestiniert. Ja, also da finden Sie häufig solche Chefs. Und ich habe eben auch gerade, also brüllende Chefs habe ich gelegentlich auch, das sollte man gar nicht für möglich halten, aber wirklich Chefs, die Mitarbeiter fertig machen. Interessant ist aber, ich hatte mal eine Klientin, die so einen Chef hatte, da standen die Leute Schlange, der hat einen nach dem nächsten fertig gemacht und sie hat dann beim Weggehen gesagt, das könnte man aber auch anders sagen, dann hat er sie zurückgerufen und hat sie zu seiner Assistentin gemacht, ne? Weil die also die Courage dann auch hatte, sozusagen mal ihm zu widersprechen und das fand er gerade gut. Ne?
Aber das war gerade so meine, habe ich mir auch gerade überlegt, was mache ich denn, wenn ich weiß, wenn ich in dieses Büro reingehe, werde ich gleich zusammengeschrien. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Also ich meine, nicht jeder hat die Courage wahrscheinlich. Ne?
Nicht jeder die Courage. Nee, sie hat halt in dem Fall einen Vorteil gehabt. Wahrscheinlich die anderen würden halt geköpft. Ne? Aber wenn ich das weiß, dann gibt in der Psychologie einen Begriff, der heißt kognitive Impfung. Dann gehe ich schon mal hin und stelle mich drauf ein. Der macht mich sowieso zur Sau, egal was ich sage. Dann trifft es einen nicht so.
Mhm. Ja? Ja, und so eine kognitive Impfung schützt dann sozusagen das eigene...
Also wenn ich schon weiß, wie eine Impfung, ich weiß schon, was passiert, dann trifft es mich nicht so.
Mhm. Wann würden Sie denn sagen, besser raus aus dieser Chef-Mitarbeiter-Beziehung, raten zur Kündigung, ist ja auch oft ein Grund, warum Mitarbeiter kündigen?
Also dafür ist das Thema auch, sagen wir jetzt, zu komplex, um eine Einheitsregel zu sagen. Es kann ja dazu beitragen, also eben, ich glaube, der Herr Frieh hat das schon mal gesagt, dass ich selber so eine Unsicherheit ausstrahle, ne, dass ich geradezu Aggressionen auch wie ein Blitzableiter anziehe. Also es kann verschiedene Ursachen haben. Wenn es wirklich so ist, dass ich mit einem Drachen zu tun habe, dann ist die Frage, habe ich Optionen, ja oder nein? Gibt es Alternativen? Und bei manchen Leuten ist es besser, man wartet ab, bis der Drache sich vielleicht verkrümelt hat oder in Ruhestand gegangen ist. Hat man da eine gewisse Chance? Es passiert auch manchmal, dass Leute bei mir krank gekommen sind und dann hat der Chef selber gekündigt. Das kann ja auch passieren. Ja, aber ansonsten ist es auch eine Frage der Optionen oder der Haltung. Und oft kann man ja in solchen Situationen auch ganz viel lernen.
Ja, welche Rolle spielen denn so persönliche Erfahrungen? Herr Weibler hat das ja eben auch schon mal angesprochen, dass wir natürlich auch aus einem gewissen Kontext kommen natürlich. Und dann vielleicht auch entsprechend auf unseren Chef vielleicht als Vaterfigur schauen oder wie auch immer. Wo können das Probleme?
Genau, aus der Psychoanalyse das klassische Übertragungsphänomen. Ne? Bin ich jemand, der den Chef idealisiert oder bin ich jemand, der vielleicht eh schon so gewöhnt ist, eins auf den Deckel zu kriegen oder betrachte ich den als Feind oder Rivalen? Das sind auch gelegentlich Themen, wo ich selber auch daran beteiligt bin, dass eine gewisse Dynamik passiert. Es ist immer ganz gut zu verstehen, welchen Anteil man selbst hat und dann vielleicht zu reflektieren, eine andere Lösung zu finden oder sich mit einer Person zu arrangieren. Also ich erlebe in der Beratung häufig, dass Auslöser da sind, die aber eine ganz große Chance auch sind, viel zu lernen und auch viel ballastlos zu werden, den man durchs Leben geschleppt hat, durchs Arbeitsleben und den man nie reflektiert hat.
Am Telefon begrüße ich jetzt Martha Maria Heilgeist. Die hat uns über campus@deutschlandfunk.de eine sehr ausführliche Mail geschrieben. Die wollte ich jetzt hier gar nicht vorlesen. Wir haben sie um einen Rückruf gebeten. Und Frau Heilgeist, Sie haben ein bisschen Ihre Erfahrungen geschildert, wie schwierig es eigentlich ist, Ausbildung zum Chef unterzubringen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, die sind sehr problematisch. Ich wage mal die These, ab 20 ist man schon versaut. Ich hatte.
Das heißt, je früher man anfängt, Chef zu lernen, desto besser ist es?
Ja, genau. Die waren, sagen wir mal, so rund zwischen 22 und 30 Jahre Techniker. Und die wollten ins untere und mittlere Management. Und es war schon da schier unmöglich, die festgelegten Muster rauszubekommen, die sie gelernt hatten. So nach dem Motto, meiner Sekretärin zeige ich, wo es lang geht, in diesem Stil. Und die Fähigkeit, die jetzt angesprochen wurde, zum Beispiel zur Empathie, zu überlegen, was kann ich tun, das ist praktisch, muss man erst wieder wecken, das ist eigentlich alles schon weg, so wie wir es erlebt haben. Mhm. Und ich habe nur eine Möglichkeit gesehen, wenn Leute mal über 25 sind, dass sie fähig sind, Regeln zu erlernen. Also wie werde ich ein guter Chef? Dass man vor allen Dingen Männern Methoden in die Hand gibt. Wenn ich sage, seid empathisch, dann verstehen sie überhaupt nicht, wovon ich rede, sondern ihr müsst in der und der Situation, wie übe ich Kritik? Ich sage erst einmal das Positive und all diese Methoden. Und dann erst im Lauf des Anwendens kommt Ihnen der Sinn dieser Methoden. Verstehen Sie, wozu das ist, nicht umgekehrt. Das ist meine Grunderfahrung.
Eine Grunderfahrung, die ich jetzt gerne mal mit den Studiogästen, mit Herrn Frehe zum Beispiel, der sich ja auch um Nachwuchsförderung, was den Führungsnachwuchs angeht, kümmert. Herr Frehe, ist das auch Ihre Erfahrung? Man kann das eigentlich gar nicht früh genug lernen. Irgendwann ist es zu spät, um noch was draufzusatteln an Kenntnis?
Naja, ich muss gestehen, ich bin nicht ganz bei Frau Heigeist. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Meiner Erfahrung nach sind halt Methoden tatsächlich nur dann wirksam, wenn sie auf einer Einstellung beruhen. Also wenn Methode und Haltung miteinander in Konkurrenz stehen, dann bewirkt das was. Wenn ich aber eine Methode übe, also einstudiere sozusagen und die dann anwende, weil mir jemand anders gesagt hat, du musst jetzt diese Methode anwenden, damit du ein besserer Chef wirst, meine innere Haltung dazu aber sich überhaupt nicht ändert, dann verpufft die Methode und im Gegenteil, das geht sogar nach hinten los, weil die Mitarbeiter erkennen, das ist ja hier alles nur einstudiert und aufgesetzt. Ja. Deswegen würde ich eher empfehlen, noch ein Satz, würde ich eher empfehlen, in so einem Fall eben, selbst wenn man tatsächlich das bemerkt, dass da eine Haltung dahinter steckt, die nicht besonders menschenzugewandt ist, dass man dann mit den Führungskräften in Reflexion geht und sagt, überleg doch mal, was löst denn das aus? So wie du dich verhältst, was macht das denn mit deinen Mitarbeitern und willst du das wirklich? Glaubst du, dass das der richtige Weg ist, deine Ziele zu erreichen? Also eher auf der Haltung arbeiten.
Mhm. Frau Heigast?
Da haben Sie natürlich einerseits vollkommen recht, wenn ich nur spiele, dann kann ich es auch bleiben lassen, das bringt nichts. Aber wenn ich zum Beispiel, und so habe ich das auch gemacht, denn die haben ja oft noch im Betrieb gearbeitet, nebenher meine Schüler, habe gesagt, probiert es aus und guckt mal, wie jetzt eure Mitarbeiter, euer Kollege, euer Chef reagiert, wenn er das so und so macht. Und das haben sie getan und da habe ich eine Menge Feedback bekommen, auch, dass sie gesagt haben, sie müssen uns noch das und jenes beibringen, das und jenes funktioniert, das funktioniert nicht.
Also da ist durchaus ein Bedarf da. Also wenn man dann in der Praxis spüren kann, so habe ich das jetzt rausgehört, Frau Helgers, dass es funktioniert, dieses Wechselspiel, dann sind die Leute vielleicht doch ein bisschen aufgeschlossener für Führungserfahrungen und das eben auch zu lernen. Ja. Frau Helgeist, vielen Dank für diesen Punkt. Ich wollte noch ganz gern von Frau Leitner wissen, wie Sie zu der Einstellung von Frau Helgeist, also so früh wie möglich, ist das aus?
Also ich denke, das ist ein ganz anderes Thema. Also was jetzt, ich habe 2000 Leute in Assessment Centern gehabt, um Führungsfähigkeit rauszufinden, und zwar im Vorfeld. Die Frage ist ja, man kann ja aus Kieselsteinen keine Brillanten machen. Es geht los, das A und O, ob jemand eine Führungskraft werden kann, geht los mit der Persönlichkeit. Ja, da hat der Herr Frier hat ja ein paar Beispiele genannt. Das heißt überhaupt das Problembewusstsein mit Selbstreflexion. Ich könnte einen Fehler gemacht haben. Einfühlungsvermögen, persönliche Glaubwürdigkeit. Das sind elementare Dinge. Ich behaupte mal, ich bin ja auch Psychotherapeutin, wenn Leute das nicht mitbringen, dann können sie die 20 Jahre treten und denen auf die Füße treten. Das wird nie was werden. Also A und O, bevor jemand zur Führungskraft wird, ist, dass man auch guckt, sind die elementaren Voraussetzungen da? Und die hat Herr Frier eigentlich eben ganz gut rausgearbeitet.
Jetzt haben wir schon viel darüber geredet, was einen guten Chef ausmacht, was er lernen muss, um seine Rolle auszufüllen, wie man auch mit schwierigen Chefs umgeht. Doch wie lebt und arbeitet es sich eigentlich in einem Unternehmen, in dem es gar keinen Chef gibt? Und können wir uns das eigentlich vorstellen? Johannes Döppelt hat mal nachgefragt.
Ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen eine Führung. Es gibt Menschen, die hinter der Sache extrem stehen und wirklich für die Sache arbeiten und kämpfen. Und dann geht es eben um die Sache. Da brauche ich nicht unbedingt einen Chef. Sondern dann, wenn alle an einer Sache gleich interessiert sind und arbeiten, dann kriegen das auch auf die Reihe. Wenn es aber nur so Einzelkämpfer sind oder eben, wie ich gerade sagte, Menschen, die eine Führung brauchen, dann klappt es nicht.
Wir haben gerade ein super Team. Wir reden ganz viel miteinander. Aber irgendwann muss auch mal eine Entscheidung getroffen werden. Ich glaube, da ist wichtig, wenn da jemand hierarchisch so weit oben ist, dass der dann den letzten Call gibt.
Also wenn Stakeholder oder sonst was so Leute sind, also jemand, der zum Beispiel Überblick über ein Projekt hat und da die Verantwortung hat, aber nicht klassisch halt Chef ist. Also Chef ist immer noch was anderes wie so ein Projektleiter, sagen wir so, weil die lösen sich ab und die geben sich unterschiedliche Verantwortungen und Chef ist irgendwann mal der König auf dem Thron. Und manchen bekommt das nicht.
Naja, es braucht ja schon jemand, der einem sagt, was man zu tun hat und das dann hinterher auch wieder bewertet und auch an irgendeiner Stelle kontrolliert.
Ja, braucht man das wirklich, dass einer kontrolliert? Mein nächster Studiogast, Gebhard Borg, wird das wohl eher verneinen. Er ist uns aus Stuttgart zugeschaltet. Hallo, Herr Borg.
Hallo.
Chef sein, lieber was bewegen, warum wir keine Führungskräfte mehr brauchen. Das ist der Titel Ihres Buches, das Sie gemeinsam mit Stefan Heiler geschrieben haben. Er selbst ist Unternehmer und die haben ihn dabei unterstützt, sein mittelständisches Unternehmen neu aufzustellen. Denn Stefan Heiler wollte bei der Übernahme des Betriebs raus aus der Rolle des typischen Chefs. Das mal kurz zusammengefasst. Wer hat denn heute in dem Unternehmen von Stefan Heiler das Sagen?
Die Mitarbeiter. Also die, die da sind und die, die Verantwortung übernehmen und die, die handeln. Also die haben das Sagen. Das Spannende an denen ist aber halt, das, also in dem ganzen Gespräch, das bis jetzt geführt wurde, fühle ich mich zu 100% bestätigt. Es gibt einen relativ schlichten Faktor, den ich aus der ganzen Führungsgleichung rausnehmen kann. Und das ist die Weisungsbefugnis. Wenn ich die Weisungsbefugnis rausnehme, das ist uns durch Zufall passiert, also wir, uns ist das durch Zufall entgegengekommen, eine Führungskraft gerade gekündigt. Wir haben entschieden, sie einfach nicht mehr zu ersetzen und haben uns überlegt, wenn wir die nicht ersetzen, was müssen denn dann die anderen Mitarbeiter machen, damit sie trotzdem die Aufgaben der Führung hinbekommen?
Ja, was müssen die jetzt machen?
Na, also zum Beispiel müssen die sich selbst kontrollieren. Die müssen befähigt werden, die müssen Informationen bekommen, mit denen sie sich selbst kontrollieren können und herausfinden können, ist unsere Arbeit gut, bringt unsere Arbeit dem Unternehmen was, bringt es nach vorne.
Aber hat man da nicht mit Kontrollfreaks, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder unterbreche, hat man da nicht mit Kontrollfreaks vielleicht auf einer anderen Ebene nur zu tun?
Könnte sein, aber vielleicht sogar mit diesem positiven Aspekt, den Sie gerade vorhin rausgebracht haben. Es gibt viele Menschen, die mögen das mit dem Kontrollieren so gar nicht. Aber wenn man einen Kontrollfreak hat, der einem keine Anweisung geben darf, dann hat er eine ganz tolle Eigenschaft. Er kontrolliert halt gerne. Das machen viele Menschen nicht und der macht es dann für mich und dann ist es sowas wie eine Dienstleistung und dann wird der Kontrollfreak plötzlich wertvoll. Also dann wird es ein wertvoller Teil von meinem Team und gar kein Gegner und kein Feind und ich baue ganz viele Hemmschwellen zwischen diesen Menschen ab. Das liegt einfach nur daran, er kontrolliert gerne, er macht gerne Konsequenzen transparent, er spielt gerne mit Zahlen und so weiter. Und das ist alles gut, das braucht eine Firma. Was sie nicht braucht, ist, dass er dann praktisch für sich selber sich eine Lösung ausdenkt und andere dann anweisen darf, weil er eine Weisungsbefugnis hat, andere anweisen darf, seine Lösung umsetzen zu müssen.
Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Ist das so ein richtig, ich sag's jetzt mal, basisdemokratischer Betrieb, wo abgestimmt wird, wie viel, es ist ja so ein glasverarbeitendes Unternehmen, was der Herr Heiler führt, wo abgestimmt wird, wie viel Glasdinger wir jetzt wieder produzieren, wie viel Material wir einkaufen müssen, wo wir vielleicht neue Produkte entwickeln? Wie läuft das dann?
Das läuft komplett an. Also der rein basisdemokratische Ansatz, alles muss basisdemokratisch entschieden werden, hat überhaupt nicht funktioniert. Was uns eben, also was wir gemacht haben, ist, wir haben praktisch die BWL gesucht oder erfunden, wenn wir sie nicht gefunden haben, die uns dabei hilft, auf die formale Weisungsbefugnis zu verzichten.
Das klingt jetzt sehr BWL-mäßig. Das müssen Sie mir noch ein bisschen praktischer erklären.
Das ist total BWL-mäßig, aber an den Entscheidungen wird es sehr gut klar. Also alles, was wir Sie gerade gesagt haben, ist ein ganz normaler Einkaufsprozess. Der ist ganz stringent, auch bei der Firma Heiler. Und da gibt es ein Angebot und dann gibt es einen Prozess, wie der Auftrag abläuft. Und dann müssen verschiedene Aufgaben ineinander greifen und Funktionen. Und dann muss das Glas erstellt werden und dann müssen die Materialien zusammen disponiert werden. Und dann muss der Monteur disponiert werden und so weiter und so fort. Das ist Alltag. Und das machen die Menschen ganz alleine, da entscheidet überhaupt niemand basisdemokratisch und gar nichts, sondern da entscheidet jeder für sich und das soll er auch tun. Und das ist in einem Unternehmen sind das bestimmt 80% aller Entscheidungen, die anstehen, qualitativ sind solche Entscheidungen. Also wir haben Vorgaben von dem Kunden, von dem Markt, von dem Wettbewerber, von dem Gesetzgeber, die uns sagen, so müssen wir das machen. Und wenn wir das machen, dann erfüllen wir die Normen, die es dort gibt. Und wenn wir es anders machen würden, würden wir irgendwelche Normen verfehlen oder die Kunden würden die Preise nicht mehr bezahlen oder die Wettbewerber würden was Besseres zu einem günstigeren Preis anbieten und so weiter.
Herr Borg, wie haben Sie denn, es sind 60 Mitarbeiter in diesem Unternehmen, wie wurden die mitgenommen? Wie haben die reagiert, als es hieß, so kein Chef mehr?
Schockiert, teilweise freudig, euphorisch, freudig. Alles das, was eben in den Umfragen auch in der Straße kam, war, glaube ich, dabei.
Also haben auch manche das Handtuch geworfen, weil sie sich das nicht vorstellen konnten?
Nicht, weil sie es nicht vorstellen konnten, sondern weil sie sich nicht wohlgefühlt haben in dem System. Also vorstellen konnte sich irgendwann jeder, weil wir haben ganz viele praktische Beispiele in der Firma selbst gesammelt, dass es funktioniert, dass es geht. Ja. Und können das auch jederzeit zeigen, zeigt auch das Buch. Aber es gibt einfach Menschen, das ist auch genauso wie bei den Umfragen auf der Straße oder ich würde auch den anderen Teilnehmern an der Runde da zustimmen. Es gibt Menschen, die kommen für sich mit so einem System dann nicht mehr klar. Und die werfen dann, wenn man so will, das Handtuch. Das stimmt aber eigentlich nicht, weil sie haben eine riesen Auswahl von Firmen, die ihnen das andere anbieten. Also die Auswahl der Firmen, die das nicht anbieten, ist sehr, sehr klein. Und das merken wir auch bei Heiler. Es gibt Menschen, die kommen zu Heiler initiativ, weil sie sagen, ich will so arbeiten. Ich will nicht mehr. Das andere will ich nicht mehr. Ich will so arbeiten. Ich will keinen Vorgesetzten mehr haben.
Ja, und Sie bieten ja auch Beratungen für Unternehmen an, die sich da auf den Weg machen wollen. Hat das jetzt mehr so zugenommen? Also erleben Sie da so einen Trend, eine Entwicklung, einen Aufbruch? Oder bleibt es eher so marginal, diese Form der Unternehmensführung, wenn ich das jetzt mal so nennen will?
Also das Interesse daran nimmt sehr, sehr stark zu, weil wir auch nachweisen können, dass die Organisation viel, viel besser mit schnellen Veränderungen in der Umwelt umgehen kann. Also wenn Sie alle, ich sage es immer ganz flapsig, wenn Sie alle Gehirne am Laufen haben und keiner seins abschaltet, wenn er in die Firma reinläuft, dann haben Sie einfach mehr Kapazität, kognitive Kapazität, die mit komplexen Umwelten umgehen kann. Und komplexe Umwelten für Unternehmen nehmen zu. Und deswegen nimmt tatsächlich auch das Interesse zu, wie funktioniert so eine Organisation? Kann die bei mir auch funktionieren in meiner Firma? Das nimmt zu.
Herr Weibler, deutlich erkennbar. Wenn ich Sie mal fragen darf, jetzt so aus der Forscherperspektive, wie viele Beispiele wie das, was wir jetzt hier gerade gehört haben, gibt es denn schon? Also wie viele Unternehmen machen sich da auf dem Weg und wie erfolgreich sind die damit?
Ja, gezählt hat das niemand, aber man kann schon sagen, dass es zunehmend ist. Es gibt sehr prominente Beispiele. Unter anderem Telehase wäre zu nennen, ein Elektrounternehmen in Wien, dem auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, als es ihnen sehr schlecht ging, beschlossen haben, alles anders machen zu wollen. Und sie haben dann eben auch versucht, die Managerriege abzuschaffen, um dann die Entscheidungen eben den Mitarbeitenden zu überantworten. Das heißt aber nicht, das sollte man vielleicht klar machen, dass damit Führung obsolet wird, sondern es ist nur obsolet, dass es Personen gibt, die unabhängig von einer Situation dazu ermächtigt sind, Entscheidungen zu treffen, sondern diese Organisationen funktionieren normalerweise so, dass die Führung eher verteilt ist. Je nachdem, welcher Bereich anliegt, können andere Personen Verantwortung tragen. Sie können es bis hin zu der Geschichte treiben, dass die Personen, die diese Verantwortung übernehmen möchten, gewählt werden müssen von den Mitarbeitenden. Das wäre praktisch dieses basisdemokratische Element, was Sie gerade angesprochen haben. Da gibt es einen bunten Teppich von sehr interessanten Lösungen. Und was ich persönlich spannend finde, das war eben auch bei Telehase zu sehen, dass die Großorganisation, die sehr intensive Probleme mit einer zu starren Hierarchisierung haben, die innovationshemmend sind, sich diese kleinen Organisationen anschauen oder kleineren Organisationen anschauen, um zu prüfen, was können wir für unseren Bereich mitnehmen. Die offene Frage ist dann manchmal, kann ich einzelne Elemente herausnehmen und in ein Gefüge hineingeben, was eigentlich dafür nicht so optimal gemacht ist. Aber ich denke schon, dass man sehr viele Impulse dadurch bekommt. Insbesondere glaube ich, das Wichtigste auch für größere Organisationen wäre, Führung auf mehrere Schultern zu verteilen, was im Übrigen auch der dem historischen Ursprung von Führung sehr, sehr gut entspricht. Wenn man es ein wenig evolutionär betrachtet, war es immer so, dass die Person, die für einen Bereich, der für die Gemeinschaft sehr wichtig gewesen ist, partiell eine Verantwortung übernahm, akzeptiert wurden in diesem Bereich, wofür sie standen, aber einem anderen Bereich, ja, jemand anderes überließen. Jemand konnte vielleicht besser mit den Göttern kommunizieren, jemand anderer war in der Lage, Wild zu erlegen und ein anderer konnte besser vielleicht Verantwortung für eine Getreideabfolge übernehmen. Also das finde ich sehr spannend, dass wir uns heute wieder in Situationen hineindenken und experimentell versuchen, dorthin zu kommen, wo wir eigentlich ganz, ganz früher schon gewesen sind.
Und sind denn Unternehmen, jetzt vielleicht mal auch nochmal die Frage an Herrn Borg, vielleicht zunehmend auch gezwungen, sich auf neue Führungsmodelle einzulassen, weil sich eben halt Wirtschaft, Unternehmensführung ja global verändert?
Den Zwang selbst sehe ich jetzt noch nicht. Also ich sehe noch keinen kausalen Zusammenhang. Es gibt halt die Herausforderung, dass die Märkte komplexer werden, dass die Dynamik steigt, wie sich Märkte verändern, dass keiner mehr weiß, welches Geschäftsmodell funktioniert in 5 Jahren noch bei uns. Das gibt es schon, aber es gibt keine eindeutige Antwort darauf, weil es ist eine komplexe Fragestellung, da gibt es keine eindeutige Antwort. Es gibt aber eben Typen von Geschäftsführern oder von Unternehmern, die plötzlich bei sich merken, oh, ich bin genauso wie der Stefan Heiler, ich bin ja gar kein so ein Anweisertyp. Das war ich eigentlich noch nie, das hat mich immer viel Kraft gekostet und viel Aufwand gekostet. Und für die ist es sehr attraktiv, wenn sie plötzlich feststellen, da gibt es eine Alternative, die könnte für mich auch funktionieren. Und ich stimme meinem Vorredner total zu, also Führung geht keineswegs verloren, in gar keiner Art und Weise. Ich war auch schon bei Tele Hase, ich kenne auch das Beispiel sehr gut. Und das ist genau so. Also Führung brauchen Sie nach wie vor im Unternehmen. Das Spannende ist, wenn Sie der Führung die Weisungsbefugnis wegnehmen, dann geht sie auch viel mehr in die Richtung, die der Herr Frehe genannt hat. Also das ist viel mehr das. Da kommen viel mehr die Menschen in die Führungsrolle, die all das ausfüllen, was dort genannt wurde.
Jetzt klingt das alles so toll. Gibt es gar keine Probleme?
Es gibt ganz viele Probleme. Also es fängt damit an, zum Beispiel, dass sie von jedem Mitarbeiter verlangen, dass er betriebswirtschaftliche Grundfähigkeiten sich erwirbt. Es hört lange, lange damit nicht auf, dass natürlich genau das, was vorher auch angesprochen wird, dass sie eine offene Konfliktkultur brauchen. Sie brauchen eine offene Feedbackkultur. Das sind Organisationen oft so nicht gewohnt. Das müssen die dann lernen. Es ist ganz schwierig, zum Beispiel mit Systemen zu arbeiten und den Systemen jetzt beizubringen, bitte, bitte reportet nicht in die Zentrale, sondern reportet in die Peripherie. Da sagen dann die ganzen Systementwickler zu Ihnen, aber hallo, wir haben ein Rechtemanagementwesen, das kann man so gar nicht bauen. Sie wollen da gar nicht, also da hat ja gar jeder alle Rechte, das geht gar nicht, das darf gar nicht sein und solche Geschichten. Und das heißt, sie haben ganz viele Probleme.
Ich höre Herrn Frehe lachen und ich frage mich jetzt gerade ein bisschen, ob er vielleicht auch sein Konzept, wie er eben Führungskräfte ausbildet, begleitet, umstellen müsste, wenn sich noch mehr Firmen auf den Weg machen wie die Firma Heiler. Herr Frehe.
Nee, ganz und gar nicht. Also wir bilden ja keine Führungskräfte aus, sondern wir unterhalten ein Netzwerk, in dem Führungskräfte miteinander an ihrer eigenen Entwicklung arbeiten. Und da kommt ja genau das hoch. Also da spürt man, dass jedes Mal, wenn wir zusammensitzen, hören wir diese Themen, selbst wenn das strukturell durch die Unternehmen noch nicht vorgegeben ist, spüren wir aber, dass die jungen Führungskräfte sagen, hey, die Menschen wollen sich nun mal einbringen, die wollen gern Verantwortung übernehmen, die wollen, dass das, was sie tun, Sinn macht. Also der Wunsch, der Bedarf nach dieser Art von Zusammenarbeit in Organisationen, der ist omnipräsent, den spürt man immer. Die Frage ist, wie sehr eine Organisation sich traut, dafür Voraussetzungen zu schaffen, dass das eben entsteht. Mhm.
Frau Leitner, würde ich auch ganz gerne noch von Ihnen wissen wollen, was sich denn bei Ihnen in der Praxis verändern würde. Ja, oder was für Bedarfe wären dann vielleicht neue, die auf Sie zukommen könnten, wenn sich die Führungskultur entsprechend ändern würde?
Also die Führungskultur, also bei meiner Front kriege ich mit, dass die sich schon ändert, weil wir eine Generation haben, die nachwächst, die auch ganz andere Ansprüche an den Job stellt. Also das heißt, ich habe viele Klienten gehabt, die zum Beispiel in Unternehmensberatungen sich haben knüppeln lassen und ausbeuten lassen. Die Jungen wollen das nicht mehr. Und wenn sie hier in München mal rumlaufen, da werben jetzt an Unis Firmen für Nachwuchs, die vor 3 Jahren ihre Mitarbeiter echt noch misshandelt haben, weil sie müssen. Vielleicht nicht, weil sie wollen, sondern einfach, weil sie müssen. Und insofern wird sich da wahrscheinlich einiges ändern.
Würde sich auch was würde sich für die Mitarbeiter denn ändern? Wir haben eben auch schon von dem Herrn Borg gehört, dass die betriebswirtschaftliche Kompetenzen sich zulegen müssen.
Also sagen wir so, zu mir kommen ja eher Leute, die auch ihre Sachen in die Hand nehmen. Also insofern sind das wahrscheinlich auch die Menschen, die das eher begrüßen. Die Opfer habe ich eher nicht.
Und das heißt, Ihre Praxis würde da auf Dauer nicht unbedingt leerer werden, weil bestimmte Sorgen und Nöte da nicht mehr auftauchen würden, weil wenn ich keinen Chef habe, der kontrolliert, der mich drangsaliert.
Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, warum Leute nicht zufrieden sind. Ein häufiges ist der Chef, aber ich habe jetzt gerade gestern einen Klienten gehabt, der sogar in seiner Firma bleibt, obwohl der Job ihm gar nicht liegt, weil der Chef so nett ist. Solche Fälle gibt es ja auch. Also für die berufliche Unzufriedenheit ist der Chef sicher ein wichtiger Faktor oder die Chefin, aber es ist nicht der einzige und daneben gibt es eben zahlreiche weitere, die wahrscheinlich dazu führen, dass ich nicht so schnell überflüssig werde.
Okay, das war so das letzte Wort in dieser Runde von Madeleine Leidner, Psychologin und Karriereberaterin. Kontrollfreaks, nein danke, was macht einen guten Chef, eine gute Chefin aus? Das war unsere Frage heute in Campus und Karriere. Darüber habe ich mit Jürgen Weibler gesprochen, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen. Kurt Frehe war zu hören, Geschäftsführer von Inmuto in Hamburg und Gebhard Borg, Autor des Buches Chef sein, lieber was bewegen. Vielen Dank in diese Runde. Am Mikrofon war Regina Brinkmann.